Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist vollbracht. Der Hamburger Sportverein feiert seinen ersten Bundesligasieg nach Wiederaufstieg nach insgesamt über 7 langen Jahren. Der hart erkämpfte 2:1 Erfolg über den FC Heidenheim bedeutet aber nicht nur und bloß wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern er ist auch ein Signal. Der HSV meldet sich endgültig zurück im Oberhaus. Das sind unsere Themen. Die Befreiung, die Wiesen Bayern marschieren und Leipziger Glücksgefühle. Nach der 0:6 Pleite zum Auftakt sind die Sachsen schnell wieder in die Spur gekommen. 3 Siege in Folge mit ziemlich komplett renoviertem Kader. Nur der Mann im Tor ist ein alter Bekannter, und ihn werden wir gleich in unserer Runde sehen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen. Kam gestern in Rage durch 2 Halbelfmeter und er sagte, es ist genug. Man muss über die Regelauslegung nachdenken. Dann ein herzliches Willkommen an Dennis Aogo, Ex-Nationalspieler, Ex-Spieler des VfB Stuttgart und 5 Jahre auch beim Hamburger Sportverein. Und er glaubt, der HSV muss sich insgesamt auch wieder daran gewöhnen, mehr zu verlieren. Das war in der zweiten Liga anders. Ein herzliches Willkommen an Peter Gulaschi, der jetzt seit 10 Jahren das Tor von RB Leipzig hütet, unter anderem 2x Pokalsieger geworden ist, regelmäßig Champions League gespielt hat. Und er glaubt, Torhüter müssen schlau sein. Und ein herzliches Willkommen an Philipp Hinze, den Kollegen von Sky Sport News. Er begleitet dort intensiv RB Leipzig und er glaubt, RB ist ohne Xavi und Openda sogar stärker als im Vorjahr. Und warum das so ist, das werden wir versuchen unter anderem zu ergründen in dieser Sendung. Pete, Torhüter müssen besonders schlau sein. Ich dachte, es würde auf alle Fußballspieler insgesamt zutreffen. Warum müssen denn die Torhüter im Speziellen so viel Intellekt mitbringen?
Ich glaube, das Spiel hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Es ist viel schneller geworden. Und ich sage immer, die Aktion vor der Aktion ist genauso wichtig, als am Ende Bälle zu halten. Und dafür braucht man gute Entscheidungen zu treffen, gute Positionierung zu haben und Spiel irgendwie auch lesen zu können. Und ich glaube, das ist jetzt die Richtung von diesem modernen Torwartspiel mit und gegen den Ball. Auch wir müssen sehr viele Entscheidungen treffen, was jetzt Spielaufbau angeht. Und deswegen sage ich, da ein bisschen oben was in der Birne zu haben, ist schon gut.
Ja, absolut. Das hilft. Das sieht man ja auch in Ihrem Fall. Sie sind ja ein Spezialist für Zu-Null-Spiele. Ist so ein Spiel wie gestern, Sieg gegen Köln 3:1, für Sie trotzdem ein gutes Spiel, obwohl es ein Gegentor gegeben hat?
An sich schon, weil wir gewonnen haben und in unserer Situation war das das Allerwichtigste. Aber es ärgert mich natürlich, weil wir haben jetzt 2x hintereinander 2:0 gespielt. Und auch ich sehe immer kleine Sachen, was man so bei einem Gegentor anders machen kann vielleicht. Und auch wenn vielleicht die Experten sagen, keine Chance. Ich versuche da immer noch diese paar Prozent zu finden und man ärgert sich schon ein bisschen.
Ich hoffe, dass wir heute einiges über das geheimnisvolle Torwartspiel lernen. Es ist ja immer so, dass außer Torhütern keiner wirklich weiß, was sich dahinter verbirgt. Und umso schöner, wenn wir Pete Gulaschi haben, der uns das auch erklären kann. Es heißt, Sie seien sehr abergläubisch.
Ja, genau.
Stimmt das?
Ja, ich habe meine Rituale starten schon abends vom Spiel mit kleinen Visualisierung, Meditationübungen für das Spiel und dann laufen das Spieltags dann noch mal ein paar Sachen dazu. Es gab mal Zeiten, wo es extrem geworden ist und da musste ich das schon ein bisschen reduzieren. Also Keine Ahnung, war einmal so, dass wir irgendwann mal in Runde gefahren vom Spiel, vor dem Stadion gefahren sind mit meiner Frau und ich habe gut gespielt gegen die Bayern, Man of the Match geworden und dann haben wir diese Runde immer wieder gemacht vom Spielen und dann irgendwann habe ich gesagt, nein, ist zu viel und jetzt behalte ich nur die allerwichtigsten.
Welche Runde?
Einfach mit Auto, vor wir im Stadion gefahren sind. Wir hatten noch ein bisschen Zeit und ein bisschen noch mal eine Runde ums Stadion gefahren. Und ab dem Moment vom jedem Spiel noch mal eine Runde um den Stadion. Und ja, es ist...
Irgendwann wurde es zur Obsession regelrecht. Ja, okay, genau, alles klar. Oh, interessant. Wie war es bei dir? Warst du auch so drauf?
Ja, ich hatte auch meine Rituale, aber jetzt nicht so extrem. aber so in Blöcken schon. Also wann stehe ich auf, wann esse ich, wann gehe ich noch mal schlafen. Das waren schon Rituale, die ich auch hatte vor dem Spiel. Ich denke, das hat jeder so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn man dann ein paar Mal hintereinander gewinnt, dann versucht man auch zu reflektieren, okay, warum war das jetzt so? Okay, aus dem und dem Grund vielleicht. Und dann führt man das gerne fort. Also ich glaube, so ein kleine Rituale hat eigentlich jeder Spieler so ein bisschen.
Ja, Didi hat vermutlich so eine durchgezogen, ne? Gab es sonst noch Rituale? Nee,
ich war auch abergläubig, ja.
Inwiefern? Oder wie hat sich das so
geäußert? Alles Vorbereitung halt. Also wenn Busankunft in der Kabine, mit niemandem mehr gesprochen.
Ja?
Ja.
Und was war, wenn der Trainer was von dir wollte?
Ja, dann hat er gesprochen. Ich habe mein Programm gelesen. Ja. Ich bin ja nie, die Spieler gehen ja dann oft aufs Spielfeld, um sich den Platz mal anzuschauen. Das habe ich auch nie gemacht. Ich war da immer fast der Einzige, der in der Kabine geblieben ist. Habe mein Programm gelesen und ja, auch das Aufwärmen war jede Woche dasselbe.
Mit denselben Übungen und demselben Ablauf. Am
selben
und
Platz.
So weiter. Ja, ja. Wahnsinn. Wie ist es als Reporter, Philipp?
Tatsächlich gar keine Rituale, auch als Amateurfußballer nie gehabt. Aber ich kenne auch sehr obsessive Typen, Ex-Kapitän, auch immer das gemacht, wenn man gewonnen hatte, erneut wiederholt wie Pete und wenn es das Lapidarste vom Lapidarsten war. Also gibt verrückte Typen.
Ja, ich habe als Ritual immer den Espresso hier stehen, den ich dann genieße, während ihr spannende Antworten gebt. Kurz ein Wort zu RB, wir wollen das nachher vertiefen. Was glaubst du, warum ist man nach diesem Umbruch so schnell und nach dem 0:6 in München in die Spur gekommen?
Ja, das 0:6 war ja dann doch schon nochmal alarmierend. Aber ich finde, der Eingangssatz von mir, dass sie ohne Xavi und Openda besser sind, weil die Kabine ein ganz anderes Wort, ein ganz anderes Gewicht hat. Ich finde, es ist ein neuer Geist bei euch eingekehrt. Man spielt frischeren Fußball und man passt sich. Das war gestern auch offensichtlich mehr an den Gegner an. Köln hatte mehr Ballbesitz als Leipzig in Leipzig. Am Ende gewinnen sie verdient. Also ich finde, ein frischer Wind, ein neuer Geist bei RB aktuell.
Wir haben das ja die Wiesenbayern getauft, über die wir nachher sprechen. Man sagt ja immer, zur Wiesen sind die Bayern besonders stark. War das bei euch auch so motiviert, die Aussicht darauf, eine Masse, heißt es, ne? Ja. Auf der Wiesen zu trinken?
Ich wüsste jetzt gar nicht, wie die Bilanz war zu meiner Zeit.
Zum Wiesenauftakt, glaube ich, immer gewonnen.
Ja, aber das hat es ja in den letzten Jahren hat's auch mal Phasen gegeben, wo verloren wurde, auch, glaube ich, ein- oder zweimal verloren wurde. Die Spieler kriegen das schwer mit. Natürlich kriegen sie mit, dass die Wiesen gestern an, dass es gestern losging.
Anstich.
Aber der Anstich war genau, aber wie gesagt, sie gehen ja, glaube ich, nächste Woche oder am letzten Sonntag, sie auch gehen, wenn sie nicht alles gewinnen. Aber für die Spieler hat das, glaube ich, keinen Einfluss.
Der Trainer hört nicht zu. Geht es nachher noch zu Wiesen oder nicht?
Tatsächlich nicht, wegen wenig Schlaf. Also ich glaube, nach der Sendung jetzt ins Hotel und schlafen.
Das ist ein guter oder jedenfalls vernünftiger Plan. So, jetzt schauen wir auf zwei Aufreger von gestern. Didi Hamann ist ordentlich aus dem Sattel gegangen. Zwei Handelfmeter. Und schauen wir zunächst auf den es in Bremen gab, bei Werder Bremen gegen den Sportclub Freiburg. Diese Situation. Der Bremer Spieler wird, das werden wir jetzt in der Zeitlupe sehen, im Grunde genommen ein bisschen in diese Szene reingeschubst, sodass ihm dann der Ball an den Oberarm springt. Didis Meinung kenne ich, die kannst du gleich vertiefend sozusagen einbringen. Zunächst mal Pete, also der Elfer ist gegeben worden. Ist das, mag irgendwie auch dem Regelwerk sogar entsprechen, aber ist das im Sinne des Fußballs gerecht und fair?
Ich glaube, wir Spieler, wir wünschen uns, dass es ein bisschen einfacher wird und einfach das gegeben wird, was man wirklich sieht. Und das ist am Ende sehr subjektiv von den Schiedsrichtern. Aber für mich ist immer noch, würde ein Schuss mit der Hand geblockt in eine Situation oder eine Position, wo es wirklich gefährlich ist oder eine Flanke. Aber diese Abpraller und Kopfball von 30 Zentimeter. Das kann man den Arm einfach nicht wegziehen. Und dass man da wirklich vielleicht Richtung den alten Modus sich zurückfindet. Und klar, versucht man jetzt klare Regeln zu beschreiben oder zu finden, aber ich als Defensivspieler, ich bin nicht großer Freund davon, muss ich sagen.
Ja, früher war immer das entscheidende Kriterium Absicht. Also das kann man jetzt hier irgendwie nur schwer herleiten, finde ich. Ne?
Das stimmt, aber es ist halt, glaube ich, etwas, was extrem schwer ist, klar in Regelwerk zu packen. Ich bin auch Defensivspieler gewesen und bin dann auch eher der Meinung, dass man die Spiele auch schützen sollte. Aber, und Didi, ich habe deinen scheinbarer Ausraster gestern nicht mitbekommen, aber ich bin der Meinung, dass man den Elfmeter geben kann, obwohl ich eher die Fraktion bin, wo sage, hey, okay, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle noch mal ein Auge zudrücken, aber für mich ist das ein Elfmeter.
Warum?
Weil es eine sehr ungünstige Bewegung ist, die aus meiner Sicht, auch wenn man sagen kann, dass er von hinten ein bisschen geschubst wird, aber sehr unnatürlich wirkt, die Handbewegung, also ich habe, also meine erste Reaktion war, den kann man schon geben, ehrlicherweise.
Muss ich auch sagen, also ich finde, er spielt den Ball ja eindeutig mit der Hand und ob das nur passiert, weil er einen minimalen Stoß kriegt, dann müsste man ja vielleicht sogar über Stürmerfoul sprechen, was es für mich auf gar keinen Fall ist. Also ich denke, wir haben schon deutlich verrücktere Elfmeter gesehen als den, deswegen Didi aber gerne.
Nee, ich denke halt, kannst du ausschließen, dass dieser Schubser nicht ursächlich für das Handspiel ist? Und das ist die Herangehensweise, weil der Schiedsrichter kommt nachher und sagt, nee, wir haben das Schubsen angeschaut, das war kein Foul. Ja, nee, aber wenn ich neben Dennis stehe und der Ball ist am Springen und ich nehme seine Hand und stupse sie an, dass er mit der Hand spielt, dann ist es weder Foul, dann ist es aber auch kein Handspiel. Und hier kannst du doch gar nicht ausschließen, dass dieser Schubser ursächlich ist für das Handspiel. Und wenn du das nicht ausschließen kannst, dann kannst du so einen Elfmeter nicht geben. Und was Pete sagt, wenn aufs Tor geschossen wird und es wird ein Schuss geblockt, der aufs Tor geht, ja, wir müssen die Absicht in die Regel nehmen. Das erste Kriterium muss die Absicht sein. Und in diesem Fall, was mich stört, das Vergehen steht ja in keinem Verhältnis zur Bestrafung. Das ist eine Situation, die hat einen Expected Goals Wert von null.
Gut, es ist halt im Strafraum.
Ja, es ist im Strafraum, nein, aber es ist ja keine Gefahr, weil wenn der Ball springt, weil der spielt ja nicht absichtlich mit der Hand. Also ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich die Ursache war, dass er Hand spielt, dass er von Eggestein geschubst wurde. Der Ball geht dann raus, der wird nach hinten gespielt, keine Gefahr. Das heißt, es wird aus einer Situation, die null ist, wird eine 0,75-prozentige Chance, oder eine 75-prozentige Chance, dass Freiburg in dem Fall ein Tor erzielt. Und das ist nicht im Sinne des Sports. Das kann nicht im Sinne des Sports sein, weil das Vergehen, wie gesagt, in keinem Verhältnis zur Bestrafung steht. Und in dem Fall verstehe ich auch nicht, dass man es sich nicht anschaut und sagt, ich kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass der Schubser ursächlich ist. Und dann kann ich den Elfmeter nicht geben.
Wir hören mal einmal ganz kurz den Schiedsrichter Gerach, der sich gestern auch bei uns geäußert hat.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Das ist sicherlich eine diskussionswürdige Entscheidung. Ich stehe sehr gut, fühle mich sehr wohl mit dem Stellungsspiel, wo ich bin, habe einen tollen Blick auf die Szene und sehe, dass der Bremer Spieler den Ball mit dem Fuß kontrollieren möchte und dann springt er ihm so ein bisschen hoch Richtung Brust, aber kommt mit der Brust nicht ran und ich glaube, jeder Fußballer kennt das dann will man den Ball kontrollieren und dann macht er so eine kurze Bewegung mit dem rechten Arm zum Ball, die ich auch wahrnehme und deswegen habe ich da auf Strafstoß entschieden. Wohlwissend auch, der Freiburger Spieler hinten dran hat ein bisschen Körperkontakt, für mich ist da aber kein Stoßen oder kein Zerren und schon gar kein Foul vorhanden. Deswegen ist das für mich ein strafbares Handspiel.
Das ist ja im Grunde genommen in deinem Sinne.
Ja, das sehe ich genauso. Ich verstehe aber auch Didis Einordnung. Dann müssen wir vielleicht aber sogar ein Regelwerk ändern, dass wir für keine Unmittelbarkeit Richtung Tor vielleicht einen indirekten Freistoß geben. Wäre ein neues Fass, was man aufmachen würde. Ich bleibe dabei, für mich auch ein Elfmeter.
Wie hätten Sie reagiert, wenn der Elfmeter gegen RB gegeben worden wäre?
Gehalten.
Ja, wir haben jetzt Kollegen in der Bundesliga, die sehr gute Quoten haben. Ja. Ich glaube, die würden darauf sich freuen.
Bolo beispielsweise, ja.
Ja, es wäre bitter, weil, wie Didi gesagt hat, das war eine ungefährliche Situation und dadurch kann man natürlich dann in Rückstand geraten. Und das ist für uns ist schwierig, aber Regel ist Regel. Ich glaube, die Schiedsrichter versuchen sich an die Regel zu halten und ist die Frage, ob die Regel richtig ist.
Schiedsrichter hat es ja eben auch relativ ausführlich erklärt. Ich tue mich ehrlich gesagt auch damit schwer, dass es diesen Schubser gegeben hat.
Also eher pro oder eher kontra?
Ja, ich bin der Meinung, es ist kein Elfmeter, weil du einfach...
aber ich glaube, dass der nicht ausreichend war, glaube ich. Und wenn wir dann, ich meine, Regelwerk hin oder her, aber wenn wir jetzt nochmal über ein Szenario nachdenken, okay, war das jetzt eine Vereinigung der Torschuss oder nicht, dann wird es immer komplizierter. Ich glaube, dass es auch wieder nicht im Sinne des Sports ist, wenn es dann nochmal Kriterien gibt und nochmal komplizierter wird. Ich denke, man soll versuchen, das so einfach wie möglich zu halten. Aber in dem Fall, aus meiner Sicht, ist der Schubser nicht ausreichend dafür, dass man am Ende sagen kann, das war der Auslöser.
Aber aus welchem Grund sollte der mit der Hand spielen?
Naja, aber nur weil er ihn berührt, heißt ja nicht gleich, dass es ein,
ein Foulspiel ist. Aber da spielt ja keiner absichtlich mit der Hand. Es spielt ja niemand absichtlich mit der Hand im 16er. Ja. Du weißt ja, was die Konsequenz ist. Also und für mich hat der Vorteil das erste Kriterium zu sein. Wenn kein Vorteil entsteht oder wenn kein Vorteil gegeben ist oder kein Vorteil genommen wird, Dann würde ich das Handspiel sofort, das spielt ja keiner absichtlich Hand, das hat der Suarez mal gemacht bei der Weltmeisterschaft vor 10 Jahren, aber spielt ja keiner absichtlich mit der Hand, außer der Torwart im 16er.
Gut, also es steht 2-2, das bildet vermutlich so den Diskussionsstand insgesamt auch ganz gut wieder, so 2-2, was die unterschiedlichen Meinungen anbelangt. Doch, habe ich richtig
gesagt? Mit deiner noch 3-2
ich
sogar.
Gelte. Ich bin hier nur als Moderator unterwegs. Schauen wir auf die andere Situation, die gestern auch für Gesprächsstoff zumindest, kann auch sagen für Diskussionen, sorgte. Den Elfmeter, den die Bayern bekamen, kurz nach Wiederanpfiff. Der Schuss von Boyer und den bekommt Haidari. An die Hand schießt sich der Hartmann. Pfiff dann auf Elfmeter. Didi, jetzt mal so du mit deiner Einschätzung.
Also man muss sich, die sprechen ja immer von unnatürlicher Körperhaltung oder Armhaltung. Wenn man sich beide Arme anschaut, der dreht weg, weil wenn einer schießt aus dem Meter, dann drehst du dich weg, dass du nicht in die Leistengegend geschossen wirst. Und wenn man sich die Arme anschaut, beide Arme sind synchron. Das ist immer das Kriterium, die sind beide synchron. Und dann kriegt er den Ball noch an die Wade und der Schiedsrichter sagt danach, der Arm ist angespannt. Ja, wenn einer aus dem Meter schießt, da spannst du den ganzen Körper an, das ist nicht Schmerz, wenn du getroffen wirst. Ja? Weil das ist ja Selbstschutz. Und dann geht ja der Ball an die Wade oder an die Wade oder ans Knie.
Aber ist der denn überhaupt angespannt, also jetzt mal so nebenher?
Ja, das ist die andere Frage, aber du musst ja anspannen, weil wenn du den Arm nicht anspannst und du kriegst den Ball hin, dann kann es ja sein, dass du den Ellbogen brichst.
Ja.
Ja, und der Ball geht wahrscheinlich 5 Meter übers Tor. Und es gab ja mal die Regel, die, glaube ich, abgeschafft wurde, dass wenn von einem Körperteil der Ball kommt an der Henker, das haben sie, glaube ich,
gibt
abgeschafft.
Gibt es, aber es hätte eine sozusagen entscheidende Richtungsänderung durch diese Berührung hervorgerufen werden müssen. Ja, das war hier nicht der Fall.
Ja, aber ist doch. Der Ball wäre nicht an die Hand gegangen, wenn er nicht an die Wade geht. Und das ist doch kein Elfmeter. Der Ball geht wahrscheinlich 5 oder 8 Meter übers Tor. Du kannst doch einen Spieler nicht dafür bestrafen. Die Armhaltung ist ganz normal. Wo soll er denn die Arme hin tun? Er blockt den Schuss, kriegt ihn dann an den Arm. Und für mich kann man solche Nichtvergehen nicht mit Elfmeter bestrafen.
Ehe wir jetzt die weitere Meinung aus der Runde hören, hören wir den Schiedsrichter Hartmann.
Ich komme ich bei diesem Handspiel nicht um einen Pfiff rum. Natürlich bitter für den Verteidiger. Ja, wir sehen es hier, glaube ich, noch mal deutlich. Hält die Hand fast 90 Grad vom Körper weg unter Spannung. Hand ist auch vorher schon abgespreizt bei einem Torschuss. Dadurch wird der Ball geblockt. Regeltechnisch 100% klarer Strafstoß.
Warum spielt es keine Rolle, dass der Verteidiger den Ball erst ans Knie bekommt und er von da an den Arm abgefälscht wird?
Ja, eben weil die Hand vorher schon so gehalten wird oder der Arm schon so gehalten wird, weil er unter Spannung steht, weil es ein Torschuss ist. Und dann spielt dieses Abfälschen regeltechnisch keinerlei Rolle.
Didi, du darfst.
Nein, aber das ist doch Quatsch. Das ist schlichtweg Quatsch. Der Arm ist vorher schon abgespreizt. Ja, was soll er denn mit den Armen machen? Das ist eine ganz normale Haltung. Du gehst zum Ball, der schießt aus dem Meter, du drehst dich weg, dass du dich selber schützt. Und dann geht der eine Arm geht vor den Körper und der andere geht dahin.
Und man sieht ja schon bei den Abwehrspielern häufiger
ja,
dieses,
da, ne? So die Arme. Das ist dahinter. Ja das Unnatürliche. Und wenn er dann sagt, dass er den gibt, weil der Arm vorher schon abgespreizt war. Schau mal, den rechten und den linken, der linke und der rechte Arm. Die sind genau synchron. Schau mal, beide Arme an.
Aber was wirklich Fakt ist, er blockt tatsächlich einen Torschuss mit dem Arm. Das ist ja tatsächlich.
Ja, aber der geht 10 Meter übers Tor, Philipp.
Aber ich glaube, die Regel gibt es auch nicht, dass der Ball aufs Tor gehen muss.
Nein, das ist schon klar. Aber du kannst doch nicht einen bestrafen, wenn er einen Schuss blockt und dann an die Hand kriegt.
Hättest du den von Kukurea bei der EM gegeben?
Hätte er nicht gegeben.
Auch nicht?
Nee.
Okay. Nee. Spannend. Also ich finde bei beiden, also auch hier würde ich sagen, eher Richtung Elfmeter, weil er einen Ball...
Man kann sagen, es wird nicht viele Fußballfreunde in Deutschland geben und Freundinnen, die diese Meinung teilen. Ja, also bei Kukurea jetzt.
Ja. Gut. Aber auch hier, also sage ich, sobald du einen Schuss blockst, der Richtung Tor geht mit dem Arm, ist es für mich immer eher Elfmeter als nicht Elfmeter.
Für mich eher das eher als das von dem Werder-Spiel.
In Bremen dann, genau. Ja.
Obwohl das ist sehr, sehr bitter und sehr unglücklich, das von der Wade dann auf den Hand prallt den Ball. Ja. Aber das ist für mich mal mindestens eine Torschance und ein geblockter Schuss mit der Hand.
Das ist, ich finde, es ist verrückt, wie Fußball ist. Ne? Also wie viele verschiedene Meinungen es geben kann. Ich bin da voll bei Didi. Also aus meiner Sicht ist das definitiv kein Elfmeter. Jetzt mal aus Spielerperspektive, du hast komplett recht. Also die Bewegung seines Körpers ist absolut natürlich. Du versuchst ihn noch wegzudrehen, die Hand ist da und dann geht der Ball auch noch vorher an den Fuß, bevor er an die Hand geht. Also aus meiner Sicht ist das definitiv eine klare Fehlentscheidung.
Und Kukurea bei der EM jetzt nur so?
Ich enthalte mich. Schon lange her.
Sehr klug. Also aber ja, spannend. Das ist spannend, aber auf der anderen Seite ist ja eigentlich diese Handspielregelung nicht dafür da, diese Diskussion auszulösen, sondern eigentlich für Klarheit sorgen. Ja, ich finde, wenn ich das sagen darf, das, was du auch gesagt hast, das Kriterium Absicht müsste glasklar an erster Stelle stehen. Seien dir die Schiedsrichter, wie will ich genau messen, ob es Absicht ist oder nicht?
Nein, ich habe nicht gesagt Absicht. Peter hat ja gesagt, es wurden immer neue Regeln. Also, wir hatten diese T-Shirt-Regel. Dann haben wir das. Und es wurde mit jeder Sache, wollte man das klarer definieren. Und mit jedem Mal klarer definieren, wurde es konfuser. Und keiner hat sich mehr ausgekannt. Ich sage nicht die Absicht, sondern der Vorteil. Der Vorteil hat im Vordergrund zu stehen. Wenn kein Vorteil entsteht durch das Handspiel, würde ich das gar nicht anschauen. Das, was in Bremen passiert ist, das wäre für mich, das würde ich gar nicht wahrnehmen wollen. Weil das ist unerheblich. Ja? Und ob das der Schubsen war oder was das war, das ist kein Vorteil für die
Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, also angenommen, jetzt eine Flanke würde weit am Tor vorbeigehen, der Abwehrspieler steigt hoch und boxt den Ball hinter sich ins Aus.
Das passiert
gibt ja keinen Vorteil.
Nein, das ist natürlich was anderes. Es gibt ja immer wieder diese Flanken, die oben drüber gehen und dann versucht er mit dem Arm vielleicht den Stürmer hinter sich
zu irritieren.
Wenn er dann an die Hand kriegt, natürlich ist das ein Strafstoß. Ja. Der hat den Arm nicht da oben zu haben. Aber die Sachen, die im Moment gepfiffen werden, da sind von 10 Strafstößen, sind für mich 9, sind für mich nicht strafwürdig. Ja? Mhm. Und wir sind jetzt in eine Sache reingekommen, wo die gegeben werden. Und nochmal, wir hatten ja am Freitag auch so einen Elfmeter, der für mich keiner war in Stuttgart. Nur was jetzt passiert, die werden gegeben. Dann wird es angeschaut, dann sagen die, ja, der hat den Arm vom Körper weg, den lassen wir stehen. Und das sind alles Strafstöße in der ersten Pokalrunde, wo es keinen Videobeweis gibt, die werden da alle nicht gepfiffen. Mhm. Weil die Schiedsrichter wissen, das, was ich pfeife, das steht. Und da wird sehr viel weniger gepfiffen, da wird besser gepfiffen. Und im Moment ist es so, die sagen, ich pfeife erst mal. Und wenn es keiner war, dann sagt der Assistent Bescheid. Aber das hilft der Sache nicht, das hilft der Fairness nicht. Und wie gesagt, dafür wurde der Videobeweis nicht eingeführt. Und so wie es im Moment ist, ist es, glaube ich, keine Lösung. Also, und wenn die Regel das hergibt, dass die beiden Elfer gepfiffen werden, dann müssen wir die Regel ändern.
Wie groß ist so eine Diskussion auch in der Kabine, wenn ihr unmittelbar betroffen seid?
Ja, schon groß. Wir haben auch die Spiele jetzt live verfolgt und da waren unterschiedliche Meinungen, auch bei beiden Elfmetersituationen. Und klar, wenn deine eigene Mannschaft betroffen ist, dann bist du noch klarer. Ich bin kein Freund von einfacher oder billiger Elfmetern, genau wie Didi sagt. Aber natürlich, die Schiedsrichter versuchen, sich an die Regeln zu halten. Und wir haben jede Saison neue Schiedsrichterschulung und da geht es immer um 5 Minuten um die neuen Regelungen und 40 Minuten Handspielregeln. Ja. Und die versuchen das immer anzupassen und neue
ja, klare Muster zu finden, aber das ist halt wirklich schwer, weil jede Situation ist ein bisschen anders, ja, ja. Gegenspieler dabei, wieder Geschwindigkeit von dem Ball ist und so weiter und so weiter. Und das ist halt, ich glaube, es ist ganz schwierig, das so in einen Regel reinzupacken.
Blicken Sie denn durch bei der Handregelung?
Ja, also wir sind schon bewusst und uns würde immer die Neuigkeiten oder wir würden über die Neuigkeiten informiert, aber das ist für uns immer noch schwer auf dem Feld, das selbst immer zu wissen, war das eine oder war das nicht. Und klar, dann mit dem Videoschiedsrichter ist das ein Stück weit noch komplizierter, weil wir wissen, okay, da war eins, vielleicht, wir spielen doch weiter und irgendwann mal kommt der Pfiff oder nicht.
Ja gut, da sind natürlich dann noch andere Ebenen. Das eine ist die Auslegung des Handspiels, das andere, die hat es angedeutet, ist dann die Frage, wie das im Zusammenspiel mit dem VAR sozusagen dann noch auf eine andere Ebene gehoben wird. Letztes Wort dazu, Didi, wo könnte die Lösung sein?
Die Lösung muss da sein, dass wir versuchen, Elfmeterpfiffe zu vermeiden. Ja, nicht, dass es keine gibt, nur die Schwelle, einen Elfmeter zu pfeifen, diese Moment hier, die ist beim Knöchel. Und die muss bei der Hüfte sein, weil, wie gesagt, das ist eine 75-prozentige Chance, ein Tor zu erzielen. Das heißt, du musst, egal bei Foulspiel oder bei Handspiel, musst du dir was zu Schulden kommen lassen, um das zu rechtfertigen. Weil im Handball werden 7 Meter gepfiffen, da fallen 60 oder 65 Tore. Beim Basketball fallen, werden 100 Körbe geschmissen oder 200 Punkte. Das heißt, das hat keine Auswirkung. Elfmeter entscheiden Spiele. Dadurch verlieren Trainer ihre Jobs. Ja, und wenn du dann sowas siehst, ja, und das ist ja, ich kann dir dieses Jahr 5 Situationen zeigen, auch in der zweiten Liga, wo ich sage, wie kann man für sowas einen Elfmeter pfeifen? Die Schwelle, einen Elfmeter zu pfeifen, ist bei uns sowas von zu tief.
Und die muss höher.
Die muss bei Foulspiel höher gehen und die muss bei Handspiel höher gehen.
Gut, dann nehmen wir das mit und schauen auf eine kuriose Situation des heutigen Nachmittags bei Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Steffen Baumgart, der mit seiner Mannschaft gewann, schießt diese Papierkugel weg, die ihn, soweit ich das mitbekommen habe, eben vor der Sendung vorher schon geärgert hat, bekommt rot, regt sich darüber nicht ganz überraschend auf und äußert sich bei Sky im Interview dazu wie folgt.
Erstens war alles in Ordnung, was der Schiedsrichter gemacht hatte. Ich habe nach der gelben Karte mir die rote Karte oder gelb-rote Karte auch verdient. Das geht komplett auf meine Kappe. Ich habe auch schon mit dem Schiedsrichter kollektiv gesprochen, dass da auch nichts hängen bleibt. Ist aber auch unnötig. Das war einer drüber.
Aus Trainersicht, wünschst du dir nicht ein bisschen mehr Großzügigkeit?
Ja, aber nochmal, deswegen hat der Schiedsrichter aber nichts falsch gemacht. Also wir können ja jetzt nicht die Regeln verändern. Ne? Nochmal, die Regeln sind so. Und ich war in dem Moment einen drüber, dass ich mir... Sagen wir mal so, ich werde deswegen nicht aufhören. Also meine Emotionen werden gleich bleiben. Also ich sag mal nochmal, wir haben hier bei Frankfurt gespielt, eines der emotionalsten Stadien, die wir haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich halt auch in den Emotionen oder mit den Emotionen lebe. Deswegen werde ich mich ja nicht ändern. Trotzdem muss man sagen, also hier hat keiner was falsch gemacht, bis auf ich. Auch das muss ich klar zugeben, auch wenn ich gerne sagen würde, ne? Deswegen lassen wir das einfach. Das ist komplett mein Ding. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft sich mit den 3 Punkten noch darüber freut, was die Strafe angeht. Ja, mich ärgert es eher, dass ich dann, wenn man dann wirklich wieder runterkommt, dass ich aus meiner Sicht für ein ganz, ganz wichtiges Spiel, ein persönlich wichtiges Spiel nächste Woche verpasse. Das mal zu sagen, zu dürfen, das ist, glaube ich, das, was mich viel mehr ärgert.
Das war jetzt ein Beispiel für ein sehr, sehr faires Interview. Und damit hat Steffen Baumgart im Grunde genommen der gesamten Diskussion, die ich so vor meinem inneren Auge hatte, den Wind aus den Segeln genommen.
Korrekt. Ich glaube, wir haben aber eine sehr entscheidende Szene nicht gesehen. Ich habe ein Standbild online, ich konnte das Spiel gerade nicht verfolgen, Mittelfinger habe ich gesehen. Also wurde wohl gezeigt.
Von Baumgart?
Von Baumgart.
Okay.
Gab ja wohl auch Gelb-Rot. Mhm. Also... Auch wie er sich gerade erklärt, ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Papierkugel wirklich zu tun, weil die wegzuschießen sollte menschlich sein. Also ist jetzt aktuell noch unbestätigt, vielleicht hat Felix bestätigt, aber ich habe online zumindest Mittelfinger von Baumgart gesehen.
Gut, da bleiben wir nochmal dran, das checken wir nochmal. Jetzt schnaufen wir einmal kurz durch, sprechen möglicherweise noch über Papierkugeln und Ähnliches und vor allem gleich ganz ausführlich über RB Leipzig und den Umbruch dort. Bei SK90, die Fußballdebatte.
Ich
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über RB Leipzig. In der vergangenen Saison lief es überhaupt nicht nach Plan. Und deshalb hat man in diesem Sommer einen gewaltigen Umbruch vorgenommen. Und nach schwachem Auftakt in München läuft es jetzt wieder deutlich besser, Vinko Bitschanic. Und das gefällt auch unserem Studiogast.
Peter Gulaschi hat's auch gefallen. RB Leipzig zeigt allmählich wieder, was irgendwie abhanden gekommen schien. Freude, Emotionalität, eine Idee, eine Vorstellung davon, wie das Spiel zu spielen ist.
Jetzt 3 Siege in Folge, eben mal 2. Platz, Bayernjäger Nummer 1 sozusagen, geht relativ schnell, ne?
Ja genau, das geht immer alles relativ schnell.
Stimmt. Oder denkt denn noch jemand daran, was Leipzig vor 4 Wochen in München widerfuhr? Nicht allzu viele wahrscheinlich gestern, nach dem 3:1 gegen Köln.
Ich bin einfach happy, dass wir heute hier das Ding gezogen haben, 3 Siege in Folge. Wenn wir uns mal zurückerinnern, was wir für einen Schliff in München gekriegt haben am ersten Spieltag, da stand ich auch am Tisch und habe gesagt...
Ja. So geht's nicht, hast du gesagt.
Wie bitte?
So geht's nicht, hast du gesagt.
Ja, ich habe gesagt, wir haben aufs Maul bekommen.
Es scheint, sie haben schnell gelernt, wie es gehen könnte bei RB. Diese junge, rund erneuerte Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Ole Werner.
Wir sind immer noch in der Entwicklung, aber wir machen diese Entwicklungsschritte, sie sind sichtbar und so muss es weitergehen.
Sie haben Tabula Rasa gemacht im Sommer. Tore von Luis Openda im RB-Trikot sind Vergangenheit. Benjamin Šeško versucht jetzt in Manchester sein Glück und Xavi Simons bei den Tottenham Hotspur. Ein Umbruch mit viel Risiko, aber auch mit Chancen. Wenn Platzhirsche gehen, entsteht Platz. Hassan Ouedraogo schießt gestern sein erstes Bundesliga-Tor.
Hat man dann beim Jubel Gedanken im Kopf oder ist es einfach nur pure Freude?
Pure Freude. Sonst nichts. Oh, nicht schlecht, ne? Ach komm, sieh mal.
Ouedraogos 1:0 folgt gestern zwar der Kölner Ausgleich durch Thielmann, aber Leipzig ist wenig beeindruckt.
Wir sind in erster Linie zufrieden damit, dass wir heute hier so ein Spiel gemacht haben, auch nach dem Ausgleich stabil geblieben sind.
Ole Werners Mannschaft entscheidet vor der Pause das Spiel. Neuzugang Romelu mit der erneuten Führung und kurz darauf David Raum mit dem 3:1. Raum mit dem Fazit im Namen einer Mannschaft, die mit sich sehr zufrieden sein durfte.
Man hat gesehen, was Köln eigentlich für eine Offensive nachlegen kann, wie eklig die werden mit langen Bällen. Haben wir trotzdem gut wegverteidigt. Willi da hinten drin wieder, glaube ich, 28.000 Kopfballduelle geführt. Ja, geil, wir schmeißen uns alle rein, die Jungs, die von der Bank kommen. Wir haben einen geilen Teamspirit und da müssen wir drauf aufkommen.
Der Leipziger Neuaufbau schreitet voran. Man sieht wieder Freude, Emotionalität, eine Idee, eine Vorstellung davon, wie das Spiel zu spielen ist. Und Peter Gulaschi hat's gut gefallen.
Ja, ist schöner, ne, als nach einem 0:6 in München. War das ein Weckruf?
Ja, und mehr. Also, wir haben es ganz schlecht ausgesehen in München. Das war eine der schlechtesten Leistungen als Mannschaft, was wir ja, in den 10 Jahren, und, als ich bei RB bin, geliefert haben und auch sehr, sehr verdient verloren, und man hat das Gefühl, okay, der Abstand ist riesengroß. Jetzt ist immer noch nur 3 Punkte, aber ja, die Bayern haben das sehr, sehr gut gemacht und wir hatten einen ganz schlechten Tag.
Hast du den Eindruck, Dennis, dass RB dabei ist, seine DNA wieder zu entdecken?
Ja, schon. Gerade wenn man die Transfers sieht, ich finde, die sind sehr gut gelungen mit sehr jungen, dynamischen, hungrigen Spielern. Ich glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen dauern wird. Ich sehe schon auch, dass es wahrscheinlich Momente geben wird in der Saison, wo es auch mal wieder anders aussehen wird. Aber klar, nach der Auftaktniederlage tun die letzten Ergebnisse sehr, sehr gut. Und ich glaube, gerade in der jungen Mannschaft, auch in einem neuen Trainer, gibt es sehr viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube schon, dass man mit RB rechnen muss dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass es für den Bayernjäger Nummer 1 reichen wird.
Wer ist eigentlich der Spannendste von diesen jungen Spielern?
Boah, gute Frage. Also Hassan Ouedraogo ist richtig spannend. Wenn der fit ist, sage ich,
unterschiedliches
Spielerpotenzial,
ne?
Ja. Total. Romelu, ganz spannender Stürmer aus der Türkei gekommen. Macht gestern auch ein Tor, sehr fleißig. Konrad Harder auch sehr intensiv. Also es sind wieder so typische RB-Jungs.
Bakayoko ist so ein Dribbler, ne?
Genau. Giomonde graben sie aus Spanien aus für 20 Millionen. Also mal wieder typische RB-Transfers. Die standen jetzt nicht so in der Zeitung so völlig offensichtlich, sondern sehr kreativ. Und eigentlich muss man ja sagen, alle Scorer-Punkte, die sie hatten, weggebrochen. Šeško, Openda, Xavi. Aber nicht, weil das überraschend kam. Es war geplant. Man wollte diesen Schnitt vollziehen. Und offensichtlich zeigt es Wirkung.
Ja, also war natürlich enttäuschend, was in München passiert ist. Das muss man natürlich dazu sagen, die Siege waren gegen Heidenheim, Mainz und Köln. Also das sind schon Mannschaften, die man schlagen darf. Also sie haben Spieler verloren, ja. Im Nachhinein muss man sagen, ich habe mir das vor dem Spiel schon gedacht, vielleicht hätten Xavi und Openda nicht spielen sollen in München, weil sie ja schon immer gesagt haben, dass sie weg wollen. Und es war ja ziemlich klar, dass sie wahrscheinlich noch weggehen werden. Ist für Ole Werner natürlich auch eine neue Situation, weil Xavi und Openda hat er noch nicht trainiert in seiner relativ kurzen Trainerkarriere. Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, sie nicht spielen zu lassen. Ist müßig. Sie haben das verloren. Zurückgekommen sind sie gut. Was mir gefällt, sind viele junge, unheimlich interessante Spieler. Ja, und man hat ja vor zwei Wochen gesprochen, Frankfurt, Bayernjäger Nummer 1. Ich glaube, dass die Leipziger, die sind ähnlich jung, vielleicht noch ein bisschen jünger, ich glaube, dass die Leipziger besser sind. Für mich ist der Bayernjäger Nummer 1, wird, glaube ich, über die Saison immer noch Leverkusen sein. Ich glaube, das sind die gefestigsten. Und das Wichtige ist ja, dass du dann gestandene Spieler hast. Und da ist natürlich Pete, Willi Orban, Seiwald, Baumgartner, Luke Keber, der auch noch relativ jung ist. Das sind natürlich unheimlich wichtige Spieler. Aber was in Leipzig passiert, auf alle Fälle macht es wieder Spaß, ihn hinzuzuschauen.
Und eingestandener Spieler ist gestern Felix Fischer für Social Media bei uns heute zuständig da gewesen, hat also durchaus auch für viel Applaus gesorgt. Aber jetzt nutzen wir die Gelegenheit, zunächst einmal Aufklärung zu liefern zum Thema Baumgart und Eintracht Frankfurt Union.
Genau so ist es. Ich versuche die Geschichte nochmal kurz zu erklären zumindest. Also Union führt 4-2 in Frankfurt, das war die Situation. 3 Minuten später hat sich der VAR gemeldet, dann auch tatsächlich einen Elfer für Frankfurt gegeben. Es wurde also nochmal knapp und spannend. Und nach dem Elfmeter war Steffen Baumgart dann wirklich auf 180. Und es gab einen Mittelfinger, was so die Bilder bisher verraten, eine Richtung Platz. Ich mache es jetzt nicht vor. Und dann später noch, das wurde vorher schon angesprochen, die Papierkugel, die er auf dem Platz geschossen hat. Dafür gab es dann Stand jetzt Rot von Sven Jablonski für Steffen Baumgart, für diese Aktion, also für die Papierkugel. Das ist aktuell der Stand der Dinge. Wir sind da natürlich dran, das nochmal konkret aufzuklären. Es ist auf jeden Fall speziell. Und dann sind wir auch schnell bei Timo Werner, der ist auch in der speziellen Situation. Keine Einwechslung gestern, kein Torschuss entsprechend und auch keine Spielminuten. Und trotzdem gab es Sprechchöre für ihn in Leipzig. Er ist wahnsinnig beliebt bei den Roten Bullen und auch bei den Teamkollegen. Es gab sehr, sehr positive Worte von David Raum, genau in seine Richtung. Er hat viel für den Verein gemacht. Viele Spieler haben viel Demut für ihn und wissen es sehr zu schätzen, dass er bei uns in der Mannschaft ist. Das bisschen allgemeiner, aber auch konkret auch auf die aktuelle Situation. Er gibt im Training alles, ist in der Kabine sehr positiv, gibt jedem ein gutes Gefühl, ist sehr beliebt, dass er heute im Kader war, ist sehr schön und freut uns für ihn. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Also sehr viel Liebe für Timo Werner. Nochmal kurz zur Erinnerung, 2016 kam er von Stuttgart zu RB, dann lief es erst richtig gut, dann ging es 2020 für 50 Millionen Euro zu Chelsea. Erst lief es da auch gut, dann eher weniger, dann zurück zu RB Leipzig, nochmal eine kurze Leihe zu Tottenham und jetzt eben wieder zurück. Ole Werner meinte, einige Jungs sind noch vor ihm, aber ein Einsatz ist zumindest in der nahen Zukunft alles andere als aus geschlossen. Es wäre der erste seit dem 4. November 2023.
Das ist schon eine lange Zeit. Hat er sich jemals hängen lassen oder hat er immer Gas gegeben?
Ich muss sagen, wenn man die ganze Situation drumherum Timo sieht, wie er sich verhält, wie er trainiert, wie er in der Kabine ist, ist absolut überragend. Wir wissen alle Mitspielern, dass er keine einfache Situation hat. Aber trotzdem, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Trainingscamp nicht immer in den ersten zwei Mannschaften geschafft hat, immer Gas gegeben, jetzt wegen der Verletzungen natürlich ein bisschen näher dran gerutscht und wir mögen ihn sehr, auch als Typ. Ja, er hat eine sehr gute Persönlichkeit, auch tut uns einfach gut und er ist voll positiv und das in seiner Situation ist, ich muss sagen, vor allem nach was er schon alles erlebt hat und gewonnen hat, ist schon absolut überragend.
Hat den höchst dotierten Vertrag bei RB, Timo Werner. Rund 10 bis 11 Millionen, die er fix kassiert. Also sehr, sehr stattlich. Öffentliche Trainings bei RB, Timo Werner Sprechchöre. jedes Mal gestern Sprechchöre. Also er wird immer noch gefeiert. Sie mögen ihn. Ist ja auch eine Ikone
gewesen.
Obwohl
er ja nicht unumstritten war immer in seiner Karriere.
Stimmt. Ne? War damals dann der Statement-Transfer von Oliver Minzlaff, für ihn zurückzuholen. Hat nicht funktioniert. Kriegt natürlich aktuell für seine Kaderrolle zu viel Geld, das ist auch klar. Und dennoch kann er für seinen Vertrag auch nichts. Also ihn deswegen jetzt zu denunzieren wäre falsch. Aber ich kenne auch keinen Trainer.
Man darf dann auf der anderen Seite auch von ihm verlangen, dass er sich reinhängt. Soweit das ist auch klar. Ne?
Und ich kenne auch keinen Trainer, der sich gegen Spieler sträubt, die sich aufdrängen im Training. Also warum sollte die Tür zu sein?
Wird der Punkt kommen, glaubst du?
Das liegt, denke ich, vor allem daran, wie das Personal vorne fit bleibt. Also irgendwann wird es Vakanzen geben, wenn Verletzungen aufkommen. Aber jetzt so überragend trainiert, dass er Romelu und Co. auf die Bank sitzt, auch möglich. Aber es ist auch ein feiner Kerl, auch kennengelernt in London beim Interview. Ist wirklich ein richtig feiner, ein richtig cooler Junge, der so viel Hate nicht verdient hat, wie er schon bekommen hat.
Ja, schon auch eine Reizfigur, ne? In gewisser Form. Ist jetzt irgendwie auch in diese Situation so reingeschlittert und kommt jetzt wieder raus. Dennis, was glaubst du?
Ich hoffe doch. Also zumindest macht das auf mich alles einen guten Eindruck, wie damit umgegangen wird. Ich meine, es ist klar, er hat einen hochdotierten Vertrag und dass man nach einer Lösung gesucht hat. Aber jetzt ist er nun mal da. Er verhält sich top professionell, wie wir hören. Und ich finde schön, dass auch die Fans und das ganze Umfeld ein gutes Gespür dafür hat. Weil am Ende des Tages steckt da auch ein Mensch dahinter. Timo Werner, ich meine, wir kennen ihn alle schon jahrelang. Auch er hat auch in
du
seiner Karriere.
Du kennst ihn auch, ne? Du hast da mit ihm.
Genau, ich kenne ihn auch noch aus der Nationalmannschaft. Ja. Also er hat auch in seiner Karriere sehr viel auf den Deckel bekommen, muss man ehrlich sagen. Auch sportlich bedingt, logischerweise. Aber ich glaube schon, dass er auch sensibel ist auf seine Art und Weise. Ich glaube, wir Fußballer sind alle sensibel. Aber Timo hat auch aufgrund dessen, dass er schon sehr viel auf den Deckel bekommen hat, auch immer wieder gezeigt, dass ihn das auch mitnimmt. Und deshalb freut es mich für ihn als Mensch, dass er diese Wertschätzung trotzdem in der Phase, wo es für ihn schwierig läuft, auch in seinem Umfeld bekommt.
Klingt immer gut. Wir kennen uns von der Nationalmannschaft. Ne? Wenn man das so sagen könnte, das wäre schon schick. Ja. Was glaubst du, wie wird das weitergehen? Wird er seine Einsätze bekommen?
Liegt daneben. Kommt darauf an, ob er mal die Chance bekommt. Die wird er bestimmt bekommen. Wenn sich nur einer verletzt oder zwei, kommt er irgendwann mal rein und liegt daneben. Also es ist eine wunderbare Geschichte, weil er war ja wirklich abgeschrieben. Hieß es ja, man will ihn nach New York schicken oder da wollte er hin, die konnten das Gehalt nicht bezahlen, dann haben die interessiert, das wollte er nicht. Und das wäre eine wunderschöne Geschichte, wenn ein Spieler, der praktisch abgeschrieben war, nochmal kommt, dann Tore macht, von den Fans verehrt wird. Das wird ihm natürlich auch Auftrieb geben und auf der anderen Seite natürlich wird es ihm irgendwo Verantwortung geben. Das wäre eine wunderschöne Geschichte, wenn er nochmal kommt und Tore macht für Leipzig.
Wie nah dran ist er an der ersten Elf?
Ja, das muss ich schwierig zu entscheiden. Das ist eine Frage für unseren Trainer. Ich kann nur das sagen, was ich im Training sehe und er gibt wirklich Vollgas, hat auch die Qualität natürlich. Und wir haben auch andere gute Jungs, die jetzt neu gekommen sind da vorne, die ihre Qualität auch zeigen jetzt. Und das ist auch eine gute Situation für uns. Und jetzt, dass er ein Nusser ausgefallen hat zum Beispiel, hat man das nicht gemerkt im Spiel. Wir könnten das gut kompensieren und das zeigt wieder einmal die Arbeit von unserem Verein und die Führung, was wir für Qualität dazu geholt haben. Und natürlich haben wir noch immer Timo oder ein Kevin Campbell, ein Lukas Klostermann, die auch die Erfahrung haben, nicht nur jetzt am Samstag auf dem Platz zu stehen, aber insgesamt diese Gruppe auch was zu geben, was jetzt Persönlichkeit und wie gesagt Erfahrung angeht.
Man hat ja den Eindruck, dass sich einiges getan hat. Welche Rolle spielt eigentlich Jürgen Klopp? Geht er mal in die Kabine und spricht zur Mannschaft?
In der Kabine nicht. Er war schon öfter dabei beim Training, aber er verhält sich jetzt raus aus den täglichen Mannschaftsthemen, würde ich sagen. Er hat wahrscheinlich einen engen Draht zum Trainer oder zum sportlichen Führung. Aber jetzt mit der Mannschaft sich einzumischen, das ich glaube, will er nicht und das hat er nicht gemacht.
Hat sich denn tatsächlich die Atmosphäre in der Kabine verändert durch die Abgänge, wie zum Beispiel Xavi, so wie wir das eben gehört haben?
Ja, schon ein bisschen. Also die Chemie jetzt in der Mannschaft ist schon anders als davor. Aber ich glaube, das ist eine normale Entwicklung in einer Mannschaft, wo du Spieler hast, die vielleicht sich schneller entwickeln und bereit sind, für diesen nächsten Schritt zu machen. Was uns jetzt gut getan hat, ist natürlich dieser Neustart, alles auf Null zu setzen. Und man merkt auch diese Energie auf dem Platz jetzt, dass jeder wieder voll dabei ist und dieser 100%ige Ehrgeiz und Bereitschaft hat. Und das ist eigentlich RB und diese Energie, was in unserem Fußball steckt, das brauchen wir einfach. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen gezeigt.
Wie lange geht es für Sie weiter? Also wie weit sind Sie jetzt beim Thema Vertrag? Das heißt, dass Sie durchaus in Gesprächen sein sollen.
Ich habe noch ein Jahr Vertrag oder diese Saison habe ich noch Vertrag. Mehr kann ich jetzt dazu wirklich nicht sagen. Wir hatten immer auch im Sommer jetzt ein sehr, sehr offener Austausch mit Marcel Schäfer und mit der sportlichen Führung und ich wusste genau, wo ich stehe. Jetzt weiß ich immer noch und man sieht natürlich die Entwicklung auch im Verein. Wir sind in einem Prozess, jetzt die Mannschaft zu verjüngern. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich versuche, mit meiner Erfahrung zu helfen, mit meiner Qualität zu helfen. Und was die Zukunft bringt, dann das werden wir sehen. Ich spiele immer mit offenen Karten. Wir sind sehr glücklich in Leipzig, ich mit meiner Familie und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es über diese Saison hinaus noch weitergeht.
Perfekt. Wobei, letzten Winter Nottingham angerufen, da war schon eine Möglichkeit
vielleicht. Das war nicht letzter Winter, das war ein Winter davor,
wo ich
noch von meiner Verletzung zurückgekommen bin. Ja. Und das war eine Zeit, wo ich nicht die Nummer 1 war und natürlich dadurch auch Interesse geweckt. Da war auch noch Ruven Schröder dabei. Wir haben klar kommuniziert und am Ende entschieden, in Leipzig zu bleiben. Was hat sich am Ende gelohnt.
Das, obwohl die Wiese eigentlich gemäht war mit Martin van de Voorts Verpflichtung, den ihr früh geholt habt, wo ja klar war, Piet Gulácsi macht noch ein paar Jahre und dann ist van de Voort die 1. Jetzt hätte man denken können, die Saison ist es soweit. Ich hätte tatsächlich im Sommer Geld drauf gesetzt, dass Martin jetzt die 1 wird und du dich nochmal veränderst, vielleicht Richtung New York. Aber Piet Gulácsi, Mentalität pur, Qualität pur und wieder die 1.
Absolut. Und er fühlt sich sehr, sehr wohl in Leipzig. Wir haben ein paar sehr schöne Bilder vorbereitet.
Du hast ja auch hier im Wohnzimmer deine Trophäen und Pokale stehen.
Nicht alle.
Nicht alle, ja.
Ja, ich habe schon die Hälfte, sagen wir, nach Ungarn gebracht. Ja, ist einfach schön, jeden Tag drauf zu schauen. Für mich persönlich war natürlich der erste Pokalsieg als Kapitän in meiner Fußballkarriere bisher das schönste Moment. Und ja, jeden Tag einfach daran erinnern zu können, ist mal schön. Die Jungs haben heute Fußballtraining. Also wir müssen die Sachen jetzt schon mitnehmen, weil wir das nicht mehr schaffen, nach Hause zu kommen. Ich glaube, Domi, du hast Torwarttraining, oder? Heute.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und Vinny hat Mannschaftstraining. Okay.
Also einer von beiden wird Torhüter? Oder ist es schon?
Er fängt schon an. Also in Deutschland fängt man, ich glaube, ab U8 im Tor zu spielen. Wir versuchen ein bisschen Vorteil zu schaffen und schicken ihm jetzt schon ins Torwarttraining. Er hat gute Voraussetzungen. Also er ist groß, lange Arme, lange Beine. Hat keine Angst vor dem Ball, was schon mal gut. Mal gucken. Er kann frei entscheiden.
Wir haben ja gesagt, dass wir so ein bisschen über das Torwartspiel sprechen wollen und auch gleich uns anschauen, so sehr, sehr spannende Torhütertypen. Dennis, hast du das so in Gänze begriffen oder anders formuliert? Wie verrückt sind die Torhüter so nach deiner Erfahrung, die du so kennengelernt hast?
Zu meiner Zeit, die wird es sicher bestätigen können, auch nochmal, hieß ja immer Torhüter und links außen. Die müssen ein bisschen
eine Macke haben.
Verrückt sein. Ich habe sehr interessiert zugehört, als er vorhin gesagt hat, dass auch ein hoher Intellekt gefragt ist. Ich hätte eigentlich genau andersrum gedacht, weil wenn du dich da überall reinwirfst, das tut ja auch weh, da musst du ja eigentlich eher weniger drüber nachdenken können als zu viel. Ich denke, das würde eher ein Nachteil sein, aber ich lerne gerne immer dazu und freue mich. Vielleicht höre ich noch den einen oder anderen Torwart-Hack, aber ich dachte eigentlich, dass es eher einfach denkendere.
Aber wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal so die großen deutschen Torhüter der Vergangenheit, der letzten Jahre oder Jahrzehnte nimmst, Kahn, Lehmann, verrückt auf ihre Art, aber natürlich schon intellektuell auch schon auch Kaliber. Ne? Du hast immer gemerkt, dass sie sich extrem mit diesem Spiel und mit ihrem Torwartspiel auseinandergesetzt haben. Fand ich, finde ich.
Ja, Torhüter sind schon, muss man ehrlich sagen, ein eigener Schlag Mensch. Sie sind schon ein bisschen anders, ticken einfach anders. Aber ja, ich hatte auch den einen oder anderen Haudegen dabei, der jetzt nicht in diese Kategorie reingepasst hätte. Aber ich glaube, der Fußball hat sich ja, wie er vorhin auch richtig gesagt hat, auch ein Stück weit verändert.
Okay, also du hast noch keinen Mitspieler mal.
Ja, aber ich glaube, Persönlichkeit und intelligent schließe ich nicht aus, also ja, gegenseitig aus. Weil zum Beispiel Emi Martinez, ich habe Geschichten gehört über ihn und man sagt, also was man sieht im Fernseher, dass er ein verrückter Typ vor den Elfmeter schießt,
Weltmeister versucht. Ja.
Aber er macht das ganz bewusst. Er hat sich daran, darauf vorbereitet und er weiß genau, mit welchen Spieler wie er umgehen soll. Und das zeigt wieder eher Intelligenz, als jetzt zu sagen, er ist ein verrückter Typ, obwohl das so scheint im Fernseher. Und klar, hat sich, wie gesagt, über die Zeit das bisschen sich geändert, aber ich glaube, es wird immer mehr die Richtung sein.
Ich finde, der Fußball kann gerade diese positiv verrückten Typen definitiv gut gebrauchen. Schauen wir mal auf so ein paar Torhüter, die sie geprägt haben, aber die auch immer noch aktuell sind. Also Van der Sar beispielsweise, habe ich gelesen, vorher ist jemand, den sie geradezu bewundert haben. Tschech auch. Jens Lehmann damals bei Arsenal. Dann haben wir noch Donnarumma, der für viele aktuell vielleicht der beste Torhüter der Welt ist, jedenfalls im reinen Torwartspiel. Und natürlich Manuel Neuer. Was verbinden Sie mit dem?
Ja, unterschiedlich. Ich finde, Van der Sar war der allererste, der dieses Torwartspiel modernisiert hat, mit dem Fuß auch zu spielen. Er war beidfüßig, wirklich rechts, links, gleich gut. Und ich als Ex-Liverpool-Spieler dürfte nicht sagen, dass ich ihn mag, aber ich habe ihn wirklich gemerkt. Dann Petr Cech, für mich beste Shotstopper in der Zeit, wirklich unfassbar. Und ich habe, als ich mit 17 nach Liverpool gewechselt habe, mit meinem Torwarttrainer damals sehr an mich an ihn orientiert, obwohl wir Pepe Reina im Verein hatten. Mhm. Aber wir hatten einen komplett unterschiedlichen Stil und ja, meine körperlichen Voraussetzungen waren eher so Richtung Tschech. Und wir haben sehr viele Videos angeschaut, wie man sich mit Positionierung einfach Situationen kontrollieren kann. Es war ein Liverpool-Spiel zum Beispiel, wo es war ein langer Ball auf der Seite zu Steven Gerrard, der im Sprint versucht, den Ball noch zu flanken. Und Cech einfach in der Mitte geguckt und gesehen, dass Peter Crouch alleine war, zwei Schritte Richtung Crouch gemacht. Das hat Steven Gerrard gesehen, Flanke ein bisschen in den Rücken gespielt, dass Cech nicht rauskommen kann. Er hat nochmal zwei Schritte auf die Linie gefallen, in Rückstand oder im Rückwärtslauf laufen. Hat Crouch den Kopfball gemacht und Cech den Ball so gefangen. Und was sagt man? Schlägt der Flanke, schlägt der Kopfball, schlägt ausgespielt. Was sieht man? Cech mit zwei Schritten die ganze Situation kontrolliert. Und das meine ich mit modernem Torwartspiel.
Und schlau.
Und schlau. Wenn man die Situation liest und sich orientiert, dann kann man so Situationen mit seiner Positionierung auch kontrollieren.
Sehr, sehr interessant. Didi, was dazu gelernt?
Jetzt gerade? Ja. Ich lerne immer dazu.
Ja. Und nee, die hat ja auch den verrücktesten überhaupt mit Jerzy Dudek in der Kiste.
Ja, nee, da gab es schon andere. Ja.
Und ihr habt aber eine Gemeinsamkeit in den jungen Jahren in Liverpool, im Nachwuchs kann man sagen. Ne? Und Rafa Benitez, damals Trainer bei den Profis, hatte sie immer auf dem Radar. Und Benitez war ja für dich, habe ich immer so das Gefühl, so der Trainer, so ein Spiritus Rector im Grunde.
Ja, aber gut.
War sehr gut. Kann man es noch ein bisschen genauer sagen?
Ja, nee, er war zu seiner Zeit, also ich habe immer gesagt, er ist ein Genie, wir waren semi-erfolgreich, immer mal wieder einen Titel gewonnen, aber nie wirklich ganz oben angeklopft. Und er hat es dann geschafft mit der Mannschaft, die in dem Jahr vorher über 30 Punkte hinter Chelsea war, hat es geschafft, mit uns dann Champions-League-Sieger zu werden. Wir hatten natürlich auch etwas Glück, was dazugehört. Aber wie er gerade die Defensive da immer wieder Übungen gemacht hat und Sachen automatisiert hat, dass die Sachen ins Unterbewusstsein, dass du das unterbewusst machst, weil dann hast du es drin. Weil du musst, wenn du anfängst nachzudenken, im Spiel ist es zu spät, dann bist du einen Schritt zu spät. Und das habe ich eigentlich in meiner ganzen Karriere nur bei Trapattoni gesehen, 10 Jahre vorher. Also ein ähnlicher Ansatz, sehr akribisch und Sachen stundenlang wiederholt, gerade in der Vorbereitung, was den Engländern natürlich nicht gefallen hat, weil die Engländer wollen immer 5-2 spielen oder wollen Spiele machen. Aber ich habe immer gesagt, sage ich, Jungs, der Mann kann was. Ja, der ist so, und das hat sich ja dann rausgestellt, war ja dann nochmal im Champions-League-Finale und hatte in einem, ich war damals schon 30, 29 oder 30, hatte einen großen Einfluss auf mich.
Wie hat die Zeit in Liverpool und dann auch verliehen an Zweitligisten, an Drittligisten, wo nicht alles Hochglanz ist, sie geprägt?
Ja, es war für eine sehr, sehr interessante und wichtige Zeit für mich. Ich bin mit 17 nach Liverpool gewechselt, war dann 6 Jahre in England. Ich hatte 3 Jahre unter Benitez, was sozusagen die besseren 3 Jahre waren, weil eine gewisse Konstanz auch im Verein war und man als junger Spieler, man hatte das Gefühl, es gibt einen Plan, und da waren nachher schwierigere Zeiten mit Roy Hodgson, erst Kenny Dalglish und später Brendan Rodgers, wo ja die Entwicklung von Verein ist ein bisschen gestolpert, und dann war für mich auch die Entscheidung, nach 6 Jahren England zu verlassen, richtig. Aber in der Zeit, ich habe sehr viel erlebt. Also ich war 3-mal ausgeliehen in 3. Liga, 1-mal in 2. Liga, sehr viele.
Fußball pur.
Absolut. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele interessante Geschichten von 3. Liga. Und einmal war ich bei Tranmere Rovers ausgeliehen. Das ist ein Verein in Liverpool auf der anderen Seite von Mersey. Und es gibt sozusagen ein Emergency Loan. Was heißt, wenn beide deine Torhüter verletzt sind, dann darfst du eins wirklich in der Saison ausleihen. Und die haben mich Donnerstag gefragt, willst du in Tranmere Rovers jetzt 4 Spiele machen bis Ende der Saison? Die waren im Abstiegskampf und eine schwierige Situation. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Dann komme ich nächste Tag in den Stadion an und Trainer macht seine Ansprache. Es geht null um Taktik. Er schreit nur sehr viele F-Wort. Und ich denke, boah, wo bin ich gelandet? Also ich komme von Liverpool und ich weiß nicht, was wir spielen wollen. Dann fangen wir das Spiel an, 10. Minute. Ein Spieler auf dem Boden verletzt und rennt unsere Manager auf dem Feld. Ich dachte, okay. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Als ich rausgefunden habe, der Chef-Physio ist Trainer geworden. Eine Woche davor, weil unser Verein oder Tranmere Rovers in Abstiegskampf war und der Besitzer von Verein wollte jemanden auf der Trainerpost haben, der wirklich weiß, was das bedeutet. Und der war 17 Jahre im Verein und dann hat er uns auch gerettet. Und,
als Physio.
Als Physio und Cheftrainer zusammen. Aber das ist wieder so England und zeigt diese Passion, diese pure Emotion, was in diese Vereine und was in generell englischem Fußball ist.
Hast du auch mal so eine Geschichte erlebt?
Nein. Nee.
Aber das sind so, ich glaube, das sind dann schon so Erfahrungen, die einen dann im Grunde genommen auch weiterbringen, als sie dann in Leipzig angefangen haben, gleich zu Beginn irgendwie vom Platz geflogen und so weiter. Aber eins würde ich gerne noch mal kurz anschauen. Wir haben hinter mir jetzt, ich hoffe, mein Mikro ist jetzt nicht wirklich weg, sonst spreche ich da so rein, Persönlichkeiten, die Sie erlebt haben. Also Benitez war Liverpool, haben wir schon besprochen, Nagelsmann, Rose, Rangnick, Klopp. Kann man sagen, wer Sie am meisten beeindruckt hat?
Boah, unterschiedlich. Mit Jürgen Klopp habe ich natürlich weniger Zeit gehabt oder ich kenne ihn nur ein bisschen von ferner und jetzt als großer Chef. Ich habe die meisten zu bedanken zu Ralf Rangnick, weil der hat mich damals aus Liverpool nach Salzburg geholt. Von Salzburg nach Leipzig geholt, auch ich habe 2 Jahre unter ihm als Cheftrainer gespielt und eine ganz, ganz wichtige Person in meiner Karriere. Marco Rose, nach meiner Verletzung und während meiner Verletzung eine extreme Unterstützung gewesen für mich, was für mich persönlich die schwierigste Zeit in meiner Karriere war und nachher auch nochmal die Chance gegeben,
aber alle anderen, Julian Nagelsmann, wir haben Champions League Halbfinale gespielt mit Leipzig, eine überragende Trainer, wirklich was Fußball angeht, eine Genie und
also noch besser als der Physio.
Ja, inhaltlich schon besser.
Alles klar. Also große Persönlichkeiten und interessante Einblicke ins Torwartspiel. Wir sprechen gleich bei SK90 über den HSV, der endlich gewonnen hat nach Wiederaufstieg. Und natürlich werden wir noch ein Wörtchen über die Bayern verlieren. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über den Hamburger SV, der gestern gegen den FC Heidenheim spielte. Und man merkte gestern, wenn man in Hamburg im Stadion war und in der Stadt vor, es war schon Druck da für den HSV, für Heidenheim natürlich auch. Beide hatten noch nicht gewonnen in der bisherigen Saison, Markus Gaub. Aber gestern gab es einen Sieger.
Der HSV erzielt sein erstes Bundesligator seit 7 Jahren und gewinnt mit 2:1 gegen Heidenheim. Heidenheim zunächst die bessere Mannschaft, verpasst es aber aus guten Gelegenheiten, auch einen Führungstreffer zu erzielen. In der 11. Minute scheitert Kerber an Heuer Fernandes. 4 Minuten vor der Pause, dann der Freistoß von Dompe und Goko Leischwili für Luka Vuskovic. Und der mit dem 1:0 das erste Heimspiel für die Spurs-Laie. Und gleich sein erster Treffer. Nach einer knappen Stunde dann das 2:0. Fabio Vieira für Ryan Philipp. Und der HSV durfte auf den ersten Sieg hoffen. Aber in der 3. Minute der Nachspielzeit Heidenheim mit der Ecke. Und bei Traorés Abschluss hält Adam Kölle den Schlappen hin. Bei seinem Bundesliga-Debüt der 19-Jährige mit dem 2:1. Das war aber auch der Endstand. Heidenheim damit weiterhin ohne Punkt.
Im Grunde mindestens ein verschenkter Punkt, ne?
Für mich sind es 3, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich sehe die erste Halbzeit, wie sich der HSV zurückgezogen hat, wie wir dann auch teilweise den Ball gehabt haben, aber auch zu Chancen gekommen sind. 6:0 Ecken, glaube ich, nach 25 Minuten, das sagt vieles aus. Aber wir haben heute leider mit den vielen Chancen, wo auch viele gute dabei waren, einfach logischerweise mit einem Tor viel zu wenig draus gemacht.
Das ist definitiv ein sehr hart erkämpfter Arbeitssieg. Er bedeutet auf den Punkt, er bedeutet 3 Punkte, um so zu sagen. Aber er bedeutet uns natürlich viel, weil der Prozess, in dem wir uns befinden, dem hilft es natürlich, wenn du dann auch Ergebnisse lieferst. Deswegen freue ich mich sehr über die Leistung der Jungs und freue mich sehr für sie.
Der Prozess, in dem man im Grunde genommen vom Ballbesitz Fußball, zweite Liga, jetzt eher Richtung Umschaltfußball, Konterfußball sich sortieren möchte. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig war der Erfolg gestern für den HSV?
Ja, ich glaube, sehr, sehr wichtig. Ich meine, der HSV, das habe ich ja auch in dem Abspann vorhin gesagt, muss sich natürlich schon daran gewöhnen, dass die doch zumindest punktetechnisch sehr erfolgreichen letzten Jahre so ein bisschen vorbei sind. Man hat sich schon auch ein bisschen daran gewöhnt. Ich war die letzten Jahre immer mal wieder in Hamburg und man hatte das Gefühl, die Stimmung war sehr, sehr gut, weil man halt sehr häufig gewonnen hat. Und das ist jetzt
also Vierte in der Bundesliga würde jeder nehmen.
Stimmt. Und jetzt ist natürlich eine neue Situation. Alle haben sich gewünscht, wieder in der ersten Liga zu sein. Das ist jetzt so, aber da weht halt ein anderer Wind. Und deshalb gerade jetzt gegen Heidenheim, die ja die letzten Wochen und auch schon in der letzten Saison auch schon punktetechnisch Probleme hatten, war das wie so ein kleines Endspiel schon am 4. Spieltag. Und deshalb war der Sieg für den HSV sehr, sehr wichtig, wenn auch meiner Meinung nach ein bisschen glücklich.
Ist das Publikum im Vergleich zu deiner Zeit milder geworden?
Ja, ist ja klar, die Erwartungen sind jetzt nicht mehr so hoch wie zu meiner Zeit. Ich erinnere mich, als ich gekommen bin und wir uns für Europa qualifiziert haben, da war das ein absoluter Verlust, weil man gesagt hat, okay, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Die Zeiten haben sich natürlich in Hamburg ein bisschen verändert, aber ja, ich glaube trotzdem, dass alle wieder froh sind, dass der HSV in der ersten Liga ist.
Schön war gestern, es gab das Jubiläum, 25 Jahre, ich weiß gar nicht, ob Sie das Spiel vor Augen haben, HSV Juventus, war damals 4-4, mhm. Hat sich jetzt zum 25. Mal oder Jahr gejährt.
Mit dir im Stadion sogar damals.
Genau, mit mir im Stadion. Aber das war nicht das alles Entscheidende. Also so genau und präzise müssen wir schon sein. Und die alten Helden waren da. Und jetzt kann man natürlich böse sein und sagen, in den letzten 25 Jahren war ein 4:4 gegen Juventus in der Vorrunde das größte Spiel. Aber es war ein Riesenspiel. Und Juventus mit Zidane, mit Van der Sar im Tor, mit Davids im Mittelfeld, mit Del Piero und so weiter. Und es war gestern schon Gänsehaut, als sie ihre Ehrenrunde gelaufen sind. Es war schön. Und dann hat der HSV im Hier und Jetzt eben auch geliefert. Wie groß war nach deiner Einschätzung der Druck?
schon immens, hast du auch an den Reaktionen gemerkt, finde ich. Auch Vuškovic bricht sich ja, glaube ich, zwei Finger aus Frust, weil er eine Chance vergibt. Ja, also siehst du auch, wie hart am Limit die sind. Noch kurz zum Thema Spiel umgestellt. Hast du im Transfersommer schon gemerkt, sie haben nur Spieler verpflichtet, die intensiv sind. Bis auf Fabio Vieira, der am Deadline, der aus dem Nichts vom Laster gefallen ist, den sie dann noch gezogen haben.
Der gestern übrigens ganz entscheidend war, weil er dem Spiel natürlich eine spielerische
Komponente ganz genau, aber sonst Remberg intensiv. Jussi Paulsen, wenn er fit ist, volle Kanne, nur im Anlaufen. Ryan Philipp, Tempospieler, also sie wollten schon auf Intensität gehen. Wobei ich auch gestern sage, wenn du Heidenheim zu Hause nicht schlägst, wen schlägst du aktuell dann? Also es war, ja, sie haben geliefert, aber sie mussten auch, so ehrlich müssen wir sein.
Absolut. Paulsen, habt ihr mal so gesprochen über seinen Wechsel?
Wir haben kurz gesprochen. Klar, wenn man in einen neuen Verein ankommt, dann hat genug zu tun. Wir hatten kurz Kontakt. Für ihn war es natürlich wichtig, jetzt nach seinem Wechsel wieder fit zu sein. Und das wird langsam auch eine wichtige Rolle zu haben in Hamburg. Und ja, ich freue mich, ihn in ein paar Wochen zu sehen in Leipzig.
Ja. Didi und Frank Schmidt war angefasst. Hatte wörtlich gesagt im Interview, eigentlich haben wir 3 Punkte verschenkt. Heidenheim hatte schon einige Chancen. Hat der HSV auch Glück gehabt?
Ja, würde ich nicht. Also ich glaube, die Expected Goals waren 2,7 zu 2,7. Also es waren nichts. Es waren, glaube ich, Torschüsse.
43
insgesamt. Ja, 21, glaube ich, haben sie dann korrigiert. Das heißt, die meisten Torschüsse, glaube ich, in dieser Saison, es war ein offenes Spiel.
Wusste gar nicht, dass du die Expected Goals so...
Ja, das ist das Einzige.
Wollte ich auch gerade sagen.
Das ist das Einzige, was ich mir anschaue. Also das ist von den ganzen Statistiken, das ist was, wo ich sage, das hat Aussagekraft. Ja.
Ich finde, so intensive Läufe und so hat er schon auch, ist auch ein Kriterium.
Ja, nee, für mich nicht. Auf alle Fälle hatten sie dieselben Torchancen und die waren halt einfach konsequenter, energischer im anderen 16er und im eigenen 16er. Und da waren sie einfach, da haben sie einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Die Heidenheimer, wenn sie den Anschlusstreffer 5-6 Minuten vorher schießen, dann schießen sie vielleicht oder wahrscheinlich noch eins, waren da, glaube ich, 8 oder 9 Minuten Nachspielzeit. Und da haben sie das Spiel verloren. Und wie gesagt, sie haben jetzt, Endspiel ist natürlich zu früh am 4. Spiel, war unheimlich wichtig. Sie haben immer noch keinen Punkt jetzt und jetzt kommt Augsburg am nächsten
Samstag. Euer Fernandes, der auch in Frage stand vor der Saison, hat gestern wieder mal hervorragend gehalten, hat den HSV da gerade zu Beginn auch im Spiel gehalten, beziehungsweise von einem Rückstand bewahrt. Niklas Dorsch ist ein Mandant von dir, also bist der Spielerberater. Wie brenzlig ist die Situation jetzt für die Heidenheimer, die bisher noch punktlos dastehen?
Ja, ich glaube schon, dass es enttäuschend war, gerade gestern, weil sie nach wie vor mit 0 Punkten dastehen und auch so ein bisschen noch die letzte Saison im Genick haben. Das darf man ja nicht vergessen. Es war auch glücklich am Ende, dass man in der Liga geblieben ist. Es wird natürlich jetzt nicht einfacher, aber auch das hört sich ein bisschen doof an. Es war mit Sicherheit die beste Saisonleistung gestern. Ich finde, das Spiel hätte man gewinnen können. Man hätte zumindest einen Punkt holen müssen. Und ich glaube, das ist das, wo die Mannschaft sich jetzt so ein bisschen auch dran hochziehen muss, dass sie sieht, dass sie kann, mithalten kann und auch gewinnen hätte können. Und müssen halt versuchen, dann in den nächsten Wochen, gerade nächste Woche zu Hause gegen Augsburg, ich werde mir das da auch live angucken, dann die ersten Punkte holen, weil ohne Punkte am Ende wirst du keine Chance haben.
Und haben natürlich 3 gute gehabt. Leipzig, Dortmund, Wolfsburg.
Stimmt.
Also gegen die kann man verlieren und dann du musst halt das Glück dann auch irgendwo erzwingen. Und wenn du siehst, der Freischuss von Dompe, der war ja 3 Meter am Tor vorbei, der schießt den letzten Mann an in der Mauer, fällt dann Vuskovic vor die Füße, dann kommt er nochmal, dann kriegt der Verteidiger den Ball an den Ellbogen.
Und die geht alles einstudiert.
Ja, also das Spielglück war auch nicht auf ihrer Seite. Aber wie gesagt, die Saison ist wahrscheinlich gestern losgegangen für die Heidenheimer. Es war enttäuscht, nichts mitzunehmen. Aber ich sage, sie haben sich letztes Jahr mit Conference League gehalten. Ich bin guter Dinge, dass sie es auch dieses Jahr machen.
Ja, und man hängt sich nicht oder legt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, wenn Harry Kane gestern das Heidenheimer Trikot getragen hätte, dann hätte Heidenheim sicherlich Punkte in Hamburg mitnehmen können. So war er aber, wie gewohnt, für die Bayern im Einsatz in Sinsheim zu Gast bei Hoffenheim, Kai Dittmann. Und er war der Matchwinner.
Ein überragender Harry Kane lässt die Rekorde purzeln, verwandelt als erster alle 17 Bundesliga-Elfmeter. Die Münchner in Weiß mit 5 Änderungen, das merkte man. Hoffenheim war gut, dann kam Kane, die 44. das 0:1 nach Hereingabe von Lennart Kapp. Nach dem Seitenwechsel dann ein unglückliches Handspiel von Haidari. Das war die große Chance für Harry Kane. Die 48. das 0:2 aus Sicht der TSG. Und in der 77. dann nach VAR-Eingriff und einem Besuch in der Review Area faul an Ulisse. Wieder Elfmeter, wieder Harry Kane und sein 9. Dreierpack in der Bundesliga. Hoffenheim blieb aber dran, kam in der 82. Minute durch Kufal zum 1:3. Kimmich fälschte noch ab. Den Schlusspunkt aller dann setzten die Münchner durch Serge Gnabry, der eingewechselt worden war. 90+9, das 4:1. Harry Kane also mit dem Elfmeterrekord. Die Münchner haben alle ihre 7 Pflichtspiele gewonnen und stellen einen neuen Startrekord auf. 4 Siege und 18:3 Tore.
Zuerst muss man sagen, wir haben ein Spiel verloren. Keiner von uns ist happy, keiner von uns ist zufrieden, was aber nicht heißt, dass wir keine gute Leistung gebracht haben.
Ja, ich habe es Christian gesagt, der Trainer von Hoffenheim, die waren die erste Halbzeit besser als uns. Die haben die Zweikämpfe gewonnen, die haben einfach fast alles richtig gemacht. Aber wir sind ruhig geblieben und dann am Halbzeit haben wir ein bisschen was gesagt, hast du gesagt zu dieser ersten Halbzeit und dann sind wir rausgekommen in die zweite Halbzeit und dann war das eigentlich ein sehr, sehr guter zweite Halbzeit.
Und kleiner Wermutstropfen, Felix, Kim hat sich leicht verletzt, wie ist der Stand?
Es ist eben kein besonders großer Wermutstropfen, das ist das Update und die gute Nachricht für den FC Bayern und für die Fans des FC Bayern. In der 69. ging es raus für ihn, es ist aber keine strukturelle Verletzung, hat Probleme mit der Wade, aber muskulär sollte Freitagabend gegen Bremen dann wieder eine Option sein. Und dann guck mal auf den Startrekord der Bayern. 4 Spiele, 4 Siege, 18:3 Tore, bester Saisonstart der Bundesliga-Geschichte. Und einer, es ist auch schon angeklungen, Harry Kane, der trifft und trifft und trifft, wie er will. 98 Tore in 103 Spielen, eine absurde Quote. Jetzt nach 4 Spielen schon 8 Tore und 3 Assists. Wenn man es hochrechnet, dann kommt er auf über 60 am Ende. Ein echter Harry Kane, der gerade durch die Bundesliga weht. Und entsprechend ist auch die Reaktion im Netz. Kane, bester Neuner der Welt, würde ich persönlich übrigens aktuell mitgehen. Ja, und für viele ist es eben genau das aktuell, der beste Stürmer der Welt. Und bei aller Neutralität kann ich als Bayern-Reporter noch anfügen, es ist auch ein feiner Kerl, der immer genau den richtigen Ton trifft, der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern die Teamkollegen. Also da hat sich die Bundesliga und da hat sich der FC Bayern echt einen sehr, sehr guten Mann in die Reihen geholt.
So ist das und er liefert ab sehr, sehr konstant auf absolut höchstem Niveau. Aller Ehren wert. Kann man sich, Piet, auf einen solchen Stürmer einstellen als heute?
Schwierig. Ich finde ihn absolute Weltklasse. Wir haben das natürlich hautnah erlebt und es ist nicht nur die Tore, aber auch wie intelligent er spielt, wie er sich fallen lässt, wie er Bälle abholt, wie er das Spieltempo bestimmt bei den Bayern. Und es ist ganz, ganz schwierig, ihm zu greifen, weil er richtig gute Positionen findet. Und dann kommt ihn mit gutes Timing in der Box. Und die Abschlussstärke wissen wir mit Rex links richtig stark. Elfmeterquote, ich glaube, 100%ig. Und deswegen, ich würde jetzt auch mit der Meinung mitgehen, bester Neuner der Welt.
Ja. Schauen wir mal auf die Elfmeter. Das ist ja auch ganz interessant, diese Technik des kurzen Verzögerns. Was bedeutet das für den Torwart? Hast du dann überhaupt noch eine Chance?
Wenn es,
du darfst nicht ganz abstoppen, sondern die Bewegung sozusagen verlangsamen.
Nicht stehen bleiben.
Genau.
Ja, wenn er so präzise schießt, dann ist sowieso schwierig, was er jetzt in den letzten Zeiten angefangen hat. Er hatte natürlich seine starke Seite. Das war immer Rex von Torwart. Dann hat er angefangen abzuwechseln mit dieser Abstopper. Jetzt.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Variiert er ohne Abstopper unsere linke Seite zu wählen. Also das ist dann natürlich viel, viel schwieriger. Der hat einen sehr präzise Schuss, vor allem was die rechte Ecke betrifft von uns aus Stolter. Und Abstopper ist immer eine schwierige Situation
für uns.
Oder diese Ausgucken von der Schützer, weil wir müssen die richtige Timing finden, wann wir wegspringen, dass wir nicht zu früh sind, aber immer noch die Chance haben, den Ball zu halten. Da macht er das sehr, sehr gut.
Ja, wir machen es für die Torhüter immer schwerer. Also der erste Elfmeter, da stoppt er ab und dann schießt er. Und beim zweiten, wenn wir den vielleicht nochmal sehen können, da läuft er durch. Das heißt, beim zweiten, der Baumann rechnet gar nicht damit. Ja, der Baumann, der reagiert erst, als der Ball schon geschossen ist. Und dann ist es natürlich unmöglich, weil natürlich hier...
Da verzögert er
schon mal beim zweiten. Ja. Das ist der erste nochmal.
Ja.
Beim zweiten läuft er durch. Und ich weiß nicht, ob er auf dem Abstopper wartet, aber schau mal. Und es wird halt immer schwerer für die Torhüter, weil mit dem Abstoppen oft kommen sie, die denken nicht oder rechnen nicht damit, dass abgestoppt wird. Du kommst einen Schritt vor, ist ja, glaube ich, schon bei der letzten EM oder was passiert, Lewandowski mal in den Elfmeter gestellt, kommst einen Schritt vor, hältst den und dann wird wiederholt, weil du kein Bein mehr auf der Linie hast. Und wir müssen den Torhütern schon die Chance geben, Elfmeter zu halten. Auch wenn wir natürlich im Moment zwei haben in der Bundesliga mit Vasil und Artubolo, die das sehr gut machen. Aber es wird natürlich immer besser oder immer nicht einfacher für den Elfmeterschützen. Aber die Änderungen, die getroffen wurden, die favorisieren alle den Schützen, nicht den Torhüter.
Ich finde auch, eigentlich spricht hier nichts dagegen, da wirklich eine Regeländerung zu machen, dass er flüssig durchlaufen muss. Weil als Spieler, muss man ehrlich sagen, ist es ein Vorteil genug, aus 11 Metern frei, ohne Bedrängung schießen zu können. Und dann sollte der Spieler das hinbekommen, einen fließenden Anlauf zu haben, um den Torhüter dann überhaupt noch eine Chance zu geben. Also da bin ich bei Didi. Und ich denke, das ist kein Riesenthema. Ich denke, jeder Spieler würde da mitgehen und das Thema wäre erledigt.
Man könnte auch argumentieren im Sinne des Fußballs, im Sinne von Torerzielung, könnte man so lassen.
Und die aktuelle Quote, Didi spricht es an, Vasil Artubolo spricht auch nicht unbedingt gegen die Torhüter. Artubolo letzten 5 gehalten, Vasil 6 von 7, außergewöhnlich. Und übrigens auch Rekord von Harry Kane. Die ersten 17 Bundesliga-Elfmeter alle drin, hat noch keiner geschafft. Außergewöhnliche Quote.
Ich glaube, die Fans vermutlich gut, wenn es eine Änderung gäbe.
Ja, kommt drauf an, ob wir die Elfmeter bekommen oder wir schießen. Aber wir als Torhüter würden schon gerne natürlich eine flüssige Anlauf haben, weil das hilft uns, besseres Timing zu finden. Aber am Ende, wenn die Idee durchkommt und wir weniger Elfmeter sehen, dann müssen wir nicht so viel halten.
Wie sehr beschäftigt man sich mit Elfmetern als Torwart? Ist das etwas, was man auch nicht im eigentlichen Sinne trainieren kann? So wird es bei Schützen gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber wie ist es beim Torwart?
Ja, wir analysieren die Schützen. Also das wissen wir schon vom Spiel, wer möglicher Schütze ist, was seine Quote ist. Man braucht immer noch ein Gefühl im Spiel. Ist der Spieler jetzt gerade richtig in Topform und wird variieren oder geht er jetzt mit seiner sicheren Seite? Also es ist eine 50-50-Geschichte und die Torhüter jetzt in der Bundesliga, ich glaube, die haben gerade dieses
Momentum
und dieses gutes Gefühl und die wählen einfach die richtige Seite. Dann brauchen wir auch ein Elfmeter, der haltbar ist. Und das war jetzt bei Kane nicht der Fall, weil der Oli hat auch eine sehr gute Quote, Oli Baumann. Ja. Und trotzdem hat er jetzt keine Chance.
Der Benitez war besessen.
Ja.
Besessen. Vor 20 Jahren schon. Der war besessen mit Elfmetern. Ich weiß nicht, ob es mal... dich unterhalten hast mit ihm darüber, der kannte jeden Elfmeter in Südamerika, der hat alles. Ja. Der war besessen, ja.
Also, und deswegen habt ihr auch das Elferschießen 2005 gewonnen?
Das weiß ich nicht.
Also ihr habt vorher trainiert?
Nee, nur einmal 10 Monate vorher im Trainingslager.
Aber das passt jetzt nicht zusammen, er war besessen und lässt vom Champions League-Finale nicht trainieren.
Vielleicht hat er im Torwart was gesagt, ich weiß nicht, aber du darfst ja nicht vergessen, wenn du die Elfmeter nochmal anschaust, der Dudek, die zweite, die er gehalten hat, da stand er 4 Meter vor dem Tor. Also da gab es die Regel Gott sei Dank noch nicht, sonst hätte es möglicherweise anders ausgesehen.
Ja. Haben Sie eigentlich eine noch stärkere Seite? Werden Sie jetzt nicht verraten, oder sind beide gleich?
Nein, beide gleich. Also das wäre schon komisch, wenn ich eine Seite ein bisschen besser abtauchen würde als die andere. Da gibt es keine. Es kommt darauf an, wie der Schütze ist. Also es gibt wirklich Elfmeterschütze, die ihre starke Seite haben und haben eine Quote 19 mal aus 20. Dann dann will man schon da kein Tor kassieren. Und da gehst du mit so einem Gefühl rein, okay, ich springe vielleicht ein Stück früher weg, aber da kassiere ich heute kein Tor. Und habe ich schon leider auch erlebt mit Caligiuri oder auch mit Kane, auch, dass die das trotzdem gemacht haben.
Ja, aber hat man kein Bein, wo man stärker abdrückt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man identisch auf beiden Seiten gleichen Abdruck hat.
Also mein Gefühl ist mindestens identisch. Ob, wie das dann aussieht, ist es was anderes. Aber ich glaube, also für mich gibt es keine stärkere Seite. Klar, ich bin Rechtshand und Rechtsfuß. Also man würde sagen, okay, mit Rechts vielleicht minimal besser, aber habe ich schon auch links Elfmeter gehalten.
Okay. Ganz kurz ein Wort zu den Bayern, die sehr selbstverständlich unterwegs sind, trotz der Rotation gestern sehr, sehr souverän. Sind sie so stark wie lange nicht, kann man das so sagen?
Das würde ich jetzt nicht sagen, dafür ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr keine Befürchtung haben werden, dass sie Meister werden. Das steht für mich außer Frage.
Unterschreibe ich. Charlie kann es schon zur Sebener schicken, das denke ich auch. Aber gestern haben sie auch Matchglück. Ja, der neue Lapsus, Aslani an Pfosten, da kann Hoffenheim auch in Führung gehen. Für Didi waren es keine Elfmeter, also hätten sie die Elfer auch nicht kriegen dürfen. Aber auch das Spiel ziehen sie. Und, was auch nett von Kompany ist, Lennart Kahl, Startelf, endlich mal aus den eigenen Reihen mal wieder. Und wenn sie dann noch von der Bank bringen können, da hat die Bundesliga, glaube ich, nicht ansatzweise diese Qualität.
So, Michael.
Guten Tag. Schon? Hallo. Guten Tag. Noch steht die Kamera im Weg, aber wir kriegen das hin.
Bist du schon startklar?
Ja, kurzes Teasing. Ab jetzt gibt es keine Mannschaft mehr, die in dieser Saison noch nicht getroffen hat. Das wäre mein Teasing für Leverkusen gegen Gladbach.
Mehr werden wir jetzt nicht verraten. Das klingt spannend, weil es ist ja schon sehr, sehr interessant. Gladbach mit neuem Trainer, Leverkusen im Grunde immer auch noch mit neuem Trainer. Also sehr, sehr spannendes Spiel. Dortmund spielt ja auch noch später.
Absolut. Zwei Mannschaften, zwei Trainerwechsel, einmal XXL-Highlights gleich bei uns.
Was will man denn mehr? Ne? Also sehr, sehr spannende Runde. Gute Nachtruhe sozusagen. Ich hoffe, die Sendung hat nicht zu sehr angestrengt. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön, schön, dass Sie da waren, Pete. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse bis hierher und viel Spaß gleich bei den XXL-Highlights mit Michael Leopold. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.